Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Das vielleicht wichtigste Instrument des Papstes, wenn er programmatisch wirken will, nicht nur lehramtlich innerhalb der Kirche, sondern auch an den ganz großen Adressatenkreis, dieses Instrument, das ist die Enzyklika, frei übersetzt das Rundschreiben. Und der amtierende Papst hat an diesem Wochenende seine lang erwartete dritte Enzyklika veröffentlicht, Fratelli Tutti. Und ob dieser Text eine ähnliche Wirkung entfalten wird wie der Vorgänger, die sogenannte Umweltenzyklika, unter anderem darüber wollen wir in dieser Sendung reden. Außerdem, wir besuchen das Museum für islamische Kunst in Berlin, das nämlich seit diesem Wochenende wieder geöffnet hat, und schauen da auf eine Ausstellung, die streng genommen wenig islamische Kunst zeigt. Die Enzykliken der Päpste sind keine politischen Parteiprogramme und sie sind dann auch nicht nach derartigen Maßstäben von Umsetzung zu messen. Politik zu betreiben ist ja nicht das Geschäft des Papstes, zumindest nicht im 21. Jahrhundert. Aber die Wirkung dieser Texte sollte man auch nicht kleinreden. Gestern wurde die dritte Enzyklika von Papst Franziskus veröffentlicht. Er hatte sie symbolträchtig am Gedenktag seines Namenspatrons Franz von Assisi eben in Assisi unterzeichnet. Und sie entsteht in einer Zeit, in der die Covid-19-Pandemie weltweit grelle Schlaglichter wirft auf soziale Probleme dieser Welt. Was sind die wichtigsten Kernpunkte des Textes mit dem Titel Fratelli Tutti, zu Deutsch Alle Brüder? Tilman Kleinjung fasst zusammen.
Für Papst Franziskus ist die Corona-Pandemie so etwas wie die letzte Warnung. Der harte und unerwartete Schlag dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie habe uns dazu gezwungen, wieder an alle zu denken, anstatt an den Nutzen einiger, schreibt der Papst in seiner dritten Enzyklika. Doch das Virus hat auch schonungslos die wunden Punkte offengelegt. Papst Franziskus nennt die Unfähigkeit, gemeinsam zu handeln, und er beklagt das Schicksal vor allem älterer Menschen, die Opfer des Virus wurden. Sie sollten nicht auf diese Weise sterben. Der Titel dieser Enzyklika ist umstritten. Mit Fratelli Tutti zitiert Franziskus seinen Namenspatron, den heiligen Franz von Assisi, der alle Brüder ansprach. Der Text schließt dann die Schwestern mit ein. Es ist vor allem von Geschwisterlichkeit die Rede als Gegenentwurf zu einer Welt, in der der Papst verbohrte, übertriebene, wütende und aggressive Nationalismen wieder aufleben sieht und neue Formen des Egoismus. Ohne Politiker wie Trump oder Autokraten wie Putin oder Erdogan beim Namen zu nennen, kritisiert der Papst klar und deutlich populistische Tendenzen. Was bis vor wenigen Jahren von niemandem gesagt werden konnte, das kann heute in aller Grobheit auch von Politikern geäußert werden, ohne dafür belangt zu werden. Dagegen appelliert Franziskus an die Solidarität. Soll heißen, dass jeder sich für die Schwäche anderer verantwortlich fühlt. Ganz konkret wird der Text dort, wo es um die Aufnahme und den Schutz von Migranten geht, in schweren humanitären Krisen müsste eine größere Zahl von Visa ausgestellt werden und die Verfahren für Asylanträge sollten vereinfacht werden.
Tilman Kleinjung hat die wichtigsten Punkte dieser neuen Papstenzyklika zusammengefasst und über diesen Text wollen wir jetzt etwas genauer reden. Am Telefon ist Ursula Nothelle-Wildfeuer. Sie ist Professorin für praktische Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und vor allem ist sie dort tätig im Bereich christliche Gesellschafts- bzw. Soziallehre. Frau Nothelle-Wildfeuer, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Schulz.
Also Fratelli Tutti, so heißt dieser Text, alle Brüder. Da müssen wir doch kurz einmal über diese Brüderlichkeit sprechen. Sie als katholische Theologin, wie brüderlich können Sie sich fühlen als Frau?
Ich sollte mich ja brüderlich fühlen, das heißt mit eingeschlossen fühlen. Der Titel ist schon der Anlass, der eigentlich schon vor der Veröffentlichung der Enzyklika ja für viel Aufsehen gesorgt hat. Und ich hätte mir auch einen Titel gewünscht, wo ich nicht nur mitgedacht, sondern tatsächlich auch mitgenannt wäre. Also wir haben ja sofort aus dem Vatikan gehört, das sei ein Zitat des heiligen Franziskus und deswegen könne man das nicht ändern. So gesehen stimmt es. Ich denke mir nur, man hätte natürlich im Bewusstsein, dass in nicht nur in Deutschland und nicht nur in den deutschsprachigen Kontexten, sondern an vielen Stellen dieser Welt diese Thematik durchaus virulent ist, man hätte einen Titel finden können, der in Anspielung, aber nicht in Zitat, auch die Schwestern mit aufnimmt.
Jetzt ist im Vorfeld insgesamt viel spekuliert worden. Was steht denn drin? Und jetzt, was drin steht, bewegt sich, so wie ich das sehe, im Rahmen eigentlich dessen, was man erwarten konnte. Gab es etwas, was Sie überrascht hat? Gab es etwas, was Ihnen fehlt?
Ja, es gibt viele Detailprobleme, die genannt werden. Da kann man jetzt sagen, in der Liste fehlt noch dies und das. Da komme ich gleich zu, was mir fehlt. Was ganz wichtig und überraschend war, für mich ist dieser Punkt, den er doch relativ ausführlich macht zu Krieg und Friedensethik auf der anderen Seite und auch zu der Frage, wie Versöhnung zwischen Völkern und Volksgruppen gehen kann. Also diese starke Insistieren auf Dialog und immer wieder auch mit Worten ausfechten, Positionen finden. Der Begriff des Kompromisses fällt nicht, aber im Sinne einer guten ethischen Argumentationsfigur läuft das darauf hinaus, also sich zu verständigen. Zum Krieg finden wir dort die ganz klare Aussage, nie wieder Krieg. Und damit sagt er deutlich das, was die Tradition der Ethik eigentlich kennt, nämlich die naturrechtlich begründete Rede vom gerechten Krieg geht nicht mehr. Er sagt, die technischen, technologischen Möglichkeiten im Blick auf Waffen einerseits und zum anderen das, was man sich als Gründe dann immer wieder zurechtgelegt hat, andererseits macht sehr deutlich, dass das einfach nicht mehr geht, weil der Schaden auf jeden Fall einen potenziellen Nutzen überwiegt. Mhm. Dann überraschend, das ist auch noch ein Punkt, nicht mehr ganz überraschend, aber doch, dass es unter der Perspektive Geschwisterlichkeit noch drinsteht, ist der Punkt zur Todesstrafe, was er ja im Sommer 2018 als Änderung des Katechismus auch schon deutlich verkündigt hatte. Das sagt er jetzt hier noch einmal. Todesstrafe und auch lebenslange Haftstrafe geht unter dieser Perspektive, dass jedem die Würde unverbrüchlich zukommt, aus seiner Perspektive und christlich begründet nicht.
Dann gehen wir mal in die Kritik. Was fehlt Ihnen?
Was mir fehlt, ist als erstes und vielleicht das, was aus unserem Diskussionskontext, auch innerkirchlichen Diskussionskontext, bei ihm sonst immer angeklungen ist, die Verbindung zwischen Ethik und Ekklesiologie. Will heißen, die Verbindung dessen, was Kirche in die Gesellschaft hinein, also ad extra fordert oder propagiert oder fordert, ist zu viel gesagt. Mhm. Also als Empfehlung gibt oder er sagt ja als demütigen Beitrag einbringt. Das aber rückgebunden an unser eigenes System innerhalb der Kirche oder die Strukturen in der Kirche, die Debatten dort, wohl wissend, dass wir eigentlich nur dann glaubwürdig sein können, wenn wir uns an den gleichen eigenen Kriterien messen lassen.
Also wenn ich Sie da richtig verstehe, ist Ihnen der Papst Franziskus an der Stelle zu wenig selbstkritisch, was die eigene Institution angeht?
Ja, nun kann man in klassisch sozialethischer Tradition sagen, naja, die Sozialenzykliken sind immer das Instrument gewesen, sich mit Problemen der Gesellschaft zu beschäftigen. Das, was innerhalb der Kirche passiert, ist eigentlich noch in keiner Sozialenzyklika Thema gewesen. Aber ich glaube eben, gerade deswegen, weil er das so oft miteinander verbunden hat, und ich meine mit großem Recht, die Kirche hat keine Glaubwürdigkeit in diesen Fragen, wenn sie nicht selber sich auch messen lässt daran. Wir merken es ja an der Debatte um die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter.
Jetzt steht im Mittelpunkt dieses Textes die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Man kann sie deuten als Aufforderung, anderen zu helfen im Alltag, als individuelle Aufforderung. Der Papst deutet sie sozusagen als kollektive, als politische Forderung auch im internationalen Maßstab. Kann das überzeugend sein und kann das sozusagen auch der Komplexität von Politik und vor allem auch Weltpolitik annähernd gerecht werden?
Also ich glaube, dass es interessant ist, dass er das so macht, weil es gerade in der Debatte um Flucht und Migration theologisch und auch sozialethisch und politisch auch immer wieder Äußerungen gab, dass dieses Gleichnis eben eigentlich nur auf der individuellen Ebene überhaupt verfängt und auf der strukturellen, institutionellen Ebene gar keine Bedeutung hat. Das greift er auf und sagt, bringt sogar Beispiele. Er sagt, wenn jemand einem älteren Menschen über den Fluss hilft, dann ist das individualethisch, eben Nächstenliebe. Und wenn ein Land oder eine Kommune oder was er da sagt, eine Brücke baut und damit langfristig so eine Struktur schafft, dann ist das genauso Ausdruck dieser Nächstenliebe. Also er macht sehr deutlich, es geht ihm darum, dass auch politische Maßnahmen orientiert sind an dem, was die Menschen wirklich brauchen.
Ja, aber das ist doch ja, das ist, das würde doch jede Politikerin und jeder Politiker von sich behaupten, dass dem schon jetzt so ist. Ist es nicht ein bisschen naiv, jetzt zu fordern, grundiert eure politischen Entscheidungsprozesse mit Liebe?
Ich glaube, ja, man kann, wenn man das so oberflächlich sieht und sagt, ja, jeder macht das ja schon, dann ist es naiv und auch nicht neu. Wenn man aber seine Analyse im Hintergrund hat, also was er beispielsweise zum Thema Populismus und wiederaufkommende engstirnige Nationalismen betrifft, wenn man diese Analyse sieht, dann ist schon klar, was er als Kontrastfolie im Hintergrund hat und wozu er dann sagt, es darf euch nicht vorrangig darum gehen, Mehrheiten zu kriegen oder in den sozialen Medien so und so viel Klicks zu kriegen oder solche oberflächlichen Erfolgskriterien, sondern es muss tatsächlich darum gehen, dass es das Gemeinwohl, das weltweite, das jeweils nationale Gemeinwohl im Vordergrund ist. Mhm. Und das macht er ja dann sehr differenziert, wie wir es von ihm auch kennen, an der Frage nach den Flüchtlingen deutlich. Da ist Politik gerade nicht der Ort, wo es um die Menschen geht.
Wir sind noch mitten in der Corona-Zeit und die Frage, wie wollen wir eigentlich nach Corona leben, in der Zeit, wenn diese Pandemie dann irgendwann vorbei sein könnte, ist das auch ein bisschen der Versuch von Franziskus für die katholische Kirche, eben für diese Post-Corona-Zeit eine gewisse Gestaltungshoheit zu sichern und auch vielleicht ein bisschen Bewegung in seine, ich sag jetzt mal, stagnierende Amtszeit noch zu bringen?
Wenn ich das jetzt bejahen würde, würde sich das für mich zu sehr anhören nach einem Versuch, für die Kirche zu retten, was zu retten ist. So lese ich diesen Text überhaupt nicht. Also die Corona-Zeit spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber die Enzyklika war offensichtlich, oder die Arbeit an der Enzyklika war offensichtlich schon angefangen, dann kam Corona dazwischen, sodass das eigentlich das Brennglas oder die Lupe ist, unter der die Probleme, die er versucht zu analysieren, nochmal deutlicher gesehen hat. Und er will auch nicht für die Kirche eine Deutungs- oder Gestaltungshoheit sichern, sondern es fällt da der für unsere Zeit ja doch sehr ungewöhnliche Begriff der Demut, aus der heraus er einen Beitrag zu einer Gesellschaftsordnung, zu einer Neugestaltung von Welt und Gesellschaft leisten will, die eben einen anderen Fokus als nur technokratisches und institutionelles hat. Und da glaube ich, geht es nicht um das, was er für sich oder für die Kirche daraus schlagen will.
Papst Franziskus hat seine dritte Enzyklika veröffentlicht oder seine zweite, je nachdem, wie man zählt. Darüber habe ich gesprochen mit Ursula Nothelle-Wildfeuer, Professorin für praktische Theologie an der Universität Freiburg. Dankeschön.
Gerne.
Mehrere 10.000 Exponate aus der Kulturgeschichte islamisch geprägter Gesellschaften. Das hat das Museum für islamische Kunst in Berlin in seiner Sammlung. Und dabei stammen die meisten dieser Sammlungsstücke gar nicht mal aus einem sakralen Kontext. Aber sie zeigen den islamischen Einfluss als einen prägenden, aber eben auch nicht als den einzigen Einfluss in einer Region, die man mit guten Gründen in der Frühzeit des Islam als Schmelztiegel antiker Kulturen bezeichnen kann. Aber auch für spätere Epochen zeigen die Ausstellungsstücke dieses Museums eine Vielfalt des religiösen Zusammenlebens in dieser Region, die überrascht. Für Monate war das Museum geschlossen, Stichwort Corona, aber seit diesem Wochenende kann man wieder rein. Mechthild Klein hat die Chance genutzt und ihre Beobachtungen aufgeschrieben.
Das Museum für islamische Kunst ist das älteste und größte Museum außerhalb der islamischen Welt. Schon 1904 wurde die Sammlung gegründet und ist heute Teil des Pergamonmuseums auf der Berliner Spreeinsel. Der Name islamische Kunst hat also Tradition und führt doch in die Irre, denn es sind eher wenig sakrale Gegenstände in der Sammlung.
Das ist ein historischer Begriff und wir haben uns natürlich tausendmal schon überlegt, wie wir uns anders nennen würden. Der Begriff Islam ist hier etwas zu kurz, wenn man ihn versteht, als Religion. Er bezeichnet eigentlich einen Kulturraum. Eigentlich müsste man das als Museum für Kunst und Kultur islamisch geprägter Gesellschaften bezeichnen, das ist aber ein bisschen lang.
Sagt Museumsdirektor und Islamwissenschaftler Stefan Weber. Zu sehen sind in seinem Haus zwar auch Koranausgaben und Gegenstände aus Moscheen, die Mehrzahl der 93.000 Objekte aus dem Museumsdepot sind weltlicher Natur. Während die religiöse christliche Kunst unter anderem auch die direkte Verehrung Gottes beinhaltet, gäbe es keine Gottesdarstellungen in der religiösen Kunst islamischer Traditionen, sagt Weber. Aber in tausenden Inschriften und Kalligraphien werde Gott genannt und verehrt. Der Prophet Mohammed hingegen werde schon dargestellt, genauso wie Jesus. Die meisten Exponate der Ausstellung stammen aus dem Kulturraum des Nahen Ostens oder aus Zentralasien, Nordafrika bis Spanien. Der größte Schatz ist beispielsweise eine Palastmauer, eine Schenkung des osmanischen Sultans Abdülhamid II. An den deutschen Kaiser Wilhelm II.
Wer denkt schon, dass wir in Berlin einen richtigen Kalifenpalast haben, einen riesengroßen sogar? Das größte Stück islamischer Kunst in irgendeinem Museum, das ist die Schatterfassade.
Im Museum steht diese reich verzierte 33 Meter lange Mauer, die aus dem jordanischen Wüstenschloss Mschatta stammt, erbaut um 744 nach Christus, also Kunst aus der Frühzeit des Islams. Diese Rarität war der Grundstein des Museums. Eine stilisierte Girlande, eine Zickzacklinie mit Blumen erkennt man von Weitem auf der Mauer. Geht man näher heran, erkennt man zwischen den fein herausgearbeiteten Weinranken fantasieartige Wesen. Die tief ausgeschnittenen Reliefs sind übersät mit Motiven aus Flora und Fauna.
Dann sitzen da Perlhühner drin, mystische Wesen, Kentauren, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ist für uns immer schwer gewesen, das überhaupt erstmal zu fassen, wenn da davor steht, weil da so viele Sachen gleichzeitig passieren.
An anderer Stelle flankieren zwei mythische Wesen eine Vase, umrundet von Weinranken, wie man sie aus byzantinischen Mosaiken in Kirchen kennt. Auf der linken Seite der Vase steht ein Greif, ein geflügeltes Mischwesen mit Löwenkörper und Adlerkopf.
Aber rechts sitzt dann ein komisches Vieh, das hat so einen Katzenhundekopf mit einem Faunenschwanz ohne Hinterläufe und ist geflügelt und sieht wirklich sehr komisch aus. Und das ist bekannt aus der iranischen, altiranischen Kultur, ist ein Senmurf. Das war der Vogel, der auf dem Paradiesbaum saß und die Lebenssamen über die Weltenmeere trug im Zarathustrismus. Und das ist sowas von der Formsprache antik, von den Elementen vollkommen multikulti.
In der frühislamischen Zeit fließen alle spätantiken Stile zusammen, sagt Stefan Weber. Byzantinische, altpersische, ägyptisch-koptische Elemente und Figuren. Ein Schmelztiegel aller Kulturen, das war neu und das Kennzeichen der Kunst in diesem neuen Reich der Muslime ab dem 8. Jahrhundert. Was ursprünglich damit ausgedrückt werden sollte, darüber kann nur spekuliert werden. Schriftliche Quellen gibt es erst Jahrhunderte später.
Aber wir können es gut denken, dass hier verschiedene Bedeutungstraditionen überlagert sind. Und dass man sowohl noch das Göttliche bei der Weinranke sehen kann, also Zeichen auch des Göttlichen in der Schöpfung, aber es vielleicht auch dann in anderen Blickweisen dann mehr nur die Schöpfung und die Freude an der Schöpfung und die Fülle ist. Vielleicht wollte der Kalifa nur zeigen, guck mal, hier in meinem Land, das blüht prächtig und hier ist alles in bester Ordnung, hier lebt alles nebeneinander.
Dieses Nebeneinander von Stilen und Kulturen findet sich auch in einigen mittelalterlichen Empfangs- oder Wohnzimmern aus Syrien. Etwa die Holzvertäfelung aus dem Aleppo-Haus, das um 1600 entstanden ist. In Aleppo lebten seit Jahrhunderten Muslime, Christen und Juden nebeneinander.
Da ist unglaublich viel drauf zu sehen. Es ist ein christliches Wohnhaus mit von einem vielleicht armenischen Christen, wir wissen es nicht genau. Das Haus kennen wir auch, das ist leider im Krieg sehr beschädigt. An diesen Wänden zeigen sich Sinnsprüche verschiedenster Art, Psalmen, aber auch lustige Sprüche, Dichtungen und wunderbare Malerei. die so den Ton de Rosen der damaligen Zeit haben.
Bilder zeigen den heiligen Georg zu Pferd oder auch tanzende Derwische. Gleich mehrmals ist Maria mit dem Jesuskind zu sehen. Darstellungen des jüdischen Tempels erinnern an die schönste Moschee aus dem damaligen Aleppo. Kleidung und Formen entstammen islamischer Buchkunst. Die Gestalten aus der Bibel haben goldene Heiligenscheine, sowohl rund als auch in Flammenform.
Der Nimbus ist ein Feuernimbus, der von den Bodhisattvas aus Zentralasien übernommen worden ist und dann in die islamische Kunst übergegangen ist. Und das Zimmer ist unglaublich vielschichtig an Elementen aus verschiedenen Kunsttraditionen, aber auch von den Bedeutungsebenen.
Solche Häuser ließen sich Christen genauso bauen wie Muslime oder Juden. Es waren plurale Gesellschaften, die sich über die verschiedenen Jahrhunderte auch gleicher Kunstsprache bedienten, sagt Weber. Heute sind Teile der Altstadt von Aleppo völlig zerstört. Das Museum für islamische Kunst unterstützt die Forscher beim Netzwerken, stellt Archivmaterial für eine künftige Wiederherstellung der zerstörten Kulturdenkmäler bereit. Aleppo steht im Fokus mit seiner 6000 Jahre alten Geschichte.
Das ist ja die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt, eine unglaublich wichtige Stadt, sowas wie Barcelona oder wie Florenz, die in Teilen zerstört ist. Und mit diesem Netzwerk können wir jetzt all das Wissen, was wir über Jahrzehnte zusammengetragen haben, in den verschiedenen Archiven, in digitale Archive bringen, die dann wieder zur Verfügung stehen für den Wiederaufbau.
Die Frage der Herkunft der Kunstobjekte, wo und wie sie eingekauft wurden, ist für das Museum heute wichtig. Unbedenklich erscheint die Objektgeschichte des Aleppo-Zimmers. Es wurde 1912 erworben, nach der Modernisierung des Wohnhauses. Auch die Schenkung der Palastmauer sei rechtlich unbedenklich.
Andere Objekte sind aber auf den Kunstmarkt gekommen, ohne dass wir genau wissen, woher sie kommen. Und natürlich gibt es auch dunkle Flecken, die wir gerade auch prüfen, zum Beispiel Käufe auf dem Kunstmarkt in Paris während des Zweiten Weltkriegs oder eines jüdischen Freundes des Museums, der Chef der Dresdner Bank, wo wir auf einmal feststellen konnten, dass das Objekt direkt nachdem er in die Enteignung gezwungen worden ist, auch bei uns im Museum welche sind. In solchen Dingen müssen wir auch nachgehen.
Die Sicht auf diese alten Objekte ist sehr unterschiedlich. Manche glauben, dass die Kunst gerettet ist, wenn sie im Museum steht. Im Bürgerkrieg in Syrien wurde vieles zerstört. Aber auch im Westen gab es Zerstörungen in den Weltkriegen. Und der Großteil der Sammlungen ist in Depots aufbewahrt. Nur die absoluten Highlights sind in Ausstellungen zu sehen. Wer sich die Kunstschätze des Islamischen Museums in Berlin noch ansehen will, sollte sich nicht zu viel Zeit lassen.
2022 schließen wir und eröffnen 2026 auf fast dreifach so großer Fläche im Nordflügel des Bergamo Museums und können dann auch mehr als doppelt so viele Objekte zeigen.
Inzwischen werden auch Teile des alten Wüstenschlosses der Mschatta-Fassade restauriert. Ein Teil wurde nämlich in Deutschland im Zweiten Weltkrieg von einer Bombe getroffen und mit einem Mörtel zusammengeflickt, der den Stein zerfrisst. Geplant ist für die Restaurierung eine Schaubaustelle. Aber wenn es nicht gelingt, den Staub in Schleusen abzufangen, dann muss das Museum schon früher schließen, mindestens 4 Jahre lang.
Das Museum für islamische Kunst in Berlin ist jetzt wieder geöffnet. Mechtel Klein war für uns dort. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier kommt nach den Nachrichten unsere politische Diskussionssendung Kontrovers. Heute mit dem Thema Corona-Pandemie in Herbst und Winter. Können wir die zweite Welle stoppen? Daran können Sie sich auch beteiligen mit Anrufen und Mails und eben Anrufen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.